Ich spreche ein Gebet. Herr unser Gott, segne Reden und Hören und hilf uns, dass durch alle menschlichen Gedanken hindurch etwas von dir, Herr, bei uns ankommt. Amen. Ich habe etwas mitgebracht, einen Gegenstand, der zu dem heutigen Predigttext passt, der sogar, wenn ich die Bilder dieses Textes ganz ernst nehmen würde, dann würde ich sagen, Gott selbst hat genauso einen Gegenstand. Der, den ich mitgebracht habe, ist ganz normal. Der, den Gott hat, der muss viel größer sein, sodass nur er ihn gebrauchen könnte. Der Gegenstand, den ich mitgebracht habe, ist ein Taschentuch. In dem Hoffnungstext, in dem Hoffnungsbild, das uns für heute vorgegeben wird, da kommt es vor. Eins der großen christlichen Hoffnungsbilder, das Bild vom neuen Jerusalem als Ausdruck vom Himmel von Gottes Ewigkeit. Ich lese uns aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Zwei Gedanken zu diesem großen biblischen Hoffnungsbild. Als erstes hoffen. Der große Philosoph Immanuel Kant hat einmal gesagt, das ist eine der drei ganz großen Fragen für uns Menschen, die Frage, was dürfen wir hoffen? Was dürfen wir hoffen? Was ist christliche Hoffnung? Hoffnung auf Gottes Ewigkeit. Wie sieht die aus? Vielleicht kennen Sie die alte Geschichte von den zwei Mönchen, die oft darüber diskutierten, wie es denn nach dem Tod aussehen würde, wie es denn im Himmel aussehen würde. Sie machten eine Abmachung und sagten, wer von uns beiden als erster stirbt, wird in der Nacht nach seinem Tod dem anderen im Traum erscheinen und ihm Kunde geben, wie es denn dort aussieht. Und irgendwann starb dann der eine und tatsächlich in der Nacht danach erschien er seinem Mitbruder, also dem anderen Mönch, und der war ganz gespannt und fragte, Talitor, Latein, ist es so? So wie wir es uns ausgemalt haben, Talitor? Aber der Mönch schüttelte den Kopf, darauf fragt der andere ängstlich, Alitor, ist es ganz anders, als wir es uns ausgemalt haben? Darauf mit einem feinen Lächeln, der Verstorbene sagte zwei Worte, Totaliter, Aliter. Total anders, völlig anders, als wir es uns ausgemalt haben. Und da steckt, denke ich, eine tiefe Wahrheit drin, die Bibel kennt, total anders, so wie wir es uns nicht ausmalen können. Die Rede ist hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, von etwas ganz anderem, totaliter Aliter. Und deswegen wird in dieser bildhaften Sprache vor allem mit Negation gearbeitet. Es wird gesagt, was dort denn nicht mehr sein wird. Die erste Aussage, das Meer ist nicht mehr. Für die Segler und Surfer unter uns vielleicht eine erschreckende Vorstellung, auch seltsam, warum gibt es kein Meer mehr? Das Meer war damals für die Menschen im Mittleren Osten eine Schreckens- und Chaosmacht, bedrohlich, angsteinflößend. Und zumindest aus dem Fernsehen kennen wir ja auch Bilder, wo das Meer zerstörerisch ist und Chaos macht. Es wird keine Zerstörung und kein Chaos mehr sein. Und dann heißt es, es wird kein Leid mehr sein, kein Geschrei und kein Schmerz. Das ist eine Wirklichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Unser Leben geht nicht ab ohne Leid und Geschrei und Schmerz. Die Geschichte der Menschheit geht nicht ab ohne Leid, Geschrei und Schmerz. Eine Welt ohne dieses ist eigentlich kaum vorstellbar. Totaliter, aliter. Nur an einer Stelle redet unser Text positiv, sagt, was denn dann sein wird in dieser Ewigkeit in Gottes neuer Welt. Und siehe, Gottes Hütte, Gottes Wohnung bei den Menschen. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Unmittelbare Nähe Gottes. Gott, der in unserem Leben hier und jetzt ja oft so weit weg zu sein scheint zumindest. Deswegen, weil wir uns von ihm entfernen, weil wir ihn vergessen, aber auch, weil er eben oft nicht spürbar ist, nicht sichtbar und dass er ganz viel Raum auch für Zweifel lässt. Die große Verheißung aus diesem Text, Gottes Hütte bei den Menschen, er nah bei uns und wir ganz nah bei ihm. Der Theologe Karl Barth wurde einmal gefragt, sehen wir im Himmel denn auch unsere Lieben wieder? Und er antwortete, ja, das werden wir, aber die anderen auch. Hier in diesem Text kommt dieser Gedanke ja direkt zumindest gar nicht vor. Da ist nicht von der himmlischen Wiedervereinigung der Menschen die Rede. Indirekt steckt das für mich schon auch als Hoffnung da drin. Denn der größte Anlass für Trauer und Leid, Schmerzen und Tränen ist ja die Trennung von geliebten Menschen. Und wenn gesagt wird, dass kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird und keine Tränen, dann beinhaltet das für mich auch die Hoffnung, dass der Anlass für dieses Leiden aufgehoben ist. Die Menschen, die wir lieben, dort auch wiederzutreffen. Aber, das ist auch deutlich zu sagen, das steht nicht im Zentrum dieses Hoffnungsbildes. Das steht nicht im Zentrum christlicher Hoffnungsüberzeugung. Im Zentrum steht das andere, Gottes Hütte bei den Menschen. Dass wir ganz bei ihm ankommen werden, bei ihm der alle Tränen abtrocknen wird. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat diese Hoffnung einmal so ausgedrückt und als Spruch auf seinen Grabstein schreiben lassen. Ich werde mich laben an Lebensbächen und ewig, ewig mit Jesus sprechen. Ist das eine attraktive Hoffnung für uns? Ist der christliche Himmel für uns attraktiv? Er ist und wird dann attraktiv, wenn diese Sehnsucht nach Gott und seiner Nähe in unserem Leben da ist und wenn wir sie pflegen und leben, schon hier und jetzt an ihm orientieren. Ganz bei dem Gott anzukommen, der sich dann endgültig als Liebe erweisen wird, wenn er alle Tränen abwischen wird. Was darf ich hoffen? Hoffen auf das neue Leben bei Gott in seiner Nähe ohne Leid und Tränen. Was darf ich hoffen? Man kann die Frage aber ja noch anders formulieren und verstehen. Darf ich denn überhaupt hoffen? Gibt es überhaupt Grund und Anlass für eine Hoffnung über diese irdische Wirklichkeit hinaus? Wir haben heute den Ewigkeitssonntag. Und heute in einer Woche ist der erste Advent. Heute geht es um die Hoffnung auf das, was noch aussteht, auf das wir eben hoffen. Nächste Woche geht es um Erinnerung an das, was Gott schon gegeben hat, im Kommen Jesu in unsere Welt hinein. Dass in Jesus Gott seine Liebe schon gezeigt hat. Weil an Weihnachten der Himmel die Erde schon berührt hat, deswegen begründete Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Weil Jesus Leiden geheilt hat, deswegen die Hoffnung, dass einmal alles Leid geheilt sein wird. Weil Karfreitag nicht das Letzte war, weil Gott an Jesus den Tod schon besiegt hat, deswegen die Hoffnung, dass kein Tod mehr sein wird. Eine begründete Hoffnung. Unten neben dem Eingang zum Kirchpark im Schaukasten hängt ein sehr schönes Plakat. Vielleicht gucken Sie sich das an, wenn Sie nach Hause gehen. Eine Kirche, ein Ausdruck für Kirche und Gemeinde. Und darunter das Abkürzel GmbH. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Hoffnung, das war das erste und jetzt noch ein zweites, Handeln. Von dem alten Mathematiker Thales von Milet, einer der Großen der Antike, wird erzählt, dass er sich sehr für Astronomie interessiert hat, ständig nach oben in den Himmel geschaut hat, um die Sonne und die Sterne zu beobachten, auch wenn er spazieren gegangen ist. Und so soll er es einmal bei einem Spaziergang gemacht haben, in den Himmel geschaut und dann kam es, wie es kommen musste. Er sah die Grube nicht, die auf dem Weg ausgehoben war, und fiel hinein. Eine Magd sah das und lachte den großen Weisen aus und sagte, du erforschst den Himmel und siehst noch nicht mal, was vor deinen Füßen ist. Das ist ein Vorwurf, der in ähnlicher Weise oftmals ja auch gegen den christlichen Glauben geäußert wurde. Ist das nicht eine Vertröstung auf den Himmel, die Probleme, die jetzt und hier in dieser Zeit, in dieser Welt anstehen, vergessen lassen? Und leider Gottes hat es das ja schon auch immer wieder gegeben, Vertröstung auf den Himmel. Deswegen finde ich es eine ganz wichtige Frage, welches Handeln erfolgt aus dem christlichen Hoffen? Ich bin davon überzeugt, dass da, wo man keine große Hoffnung hat, dass gerade das Handeln auch lähmen kann. Wenn man resigniert, weil man sagt, letztlich ist ja doch alles sinnlos, letztlich endet ja doch alles nur mit dem Tod, dann kann das auch lähmen, jetzt schon etwas zu machen, was möglich ist. Wo man die große Hoffnung hat, da kann uns das motivieren, jetzt schon die Dinge zu tun, die hier und jetzt möglich sind. Ich will da an diesem Tag und zu diesem Tag nur einen Aspekt nennen von christlichem Handeln aus der Hoffnung heraus. Wenn ich dieses Bild sehr ernst nehme, das Johannes zeichnet, dann heißt das, dass Gott die Tränen der Menschen sehr ernst nimmt. Die werden nicht einfach vom Tisch gewischt, sondern die Menschen haben ihre Tränen noch, wo sie in Gottes Ewigkeit ankommen. Sie werden nicht vom Tisch gewischt, sondern sie werden abgewischt. Man kann sagen naiv, man kann sagen auch ein sehr schönes, treffendes, tröstliches Bild. Ein Gott, der mit einem großen Taschentuch von einem zum anderen geht und die Tränen abwischt. Wenn das so ist, dass Gott die Tränen so ernst nimmt, dann sollen wir das hier und jetzt auch tun. Einander die Tränen abwischen, wo das dran und möglich ist. Aber auch, wie im Himmel, die Tränen erstmal zulassen. Die eigenen Tränen und die Tränen der anderen. In unserer Gesellschaft ist es manchmal so, dass sehr schnell gesagt oder signalisiert wird, jetzt reicht's aber. Jetzt hör mal auf mit dem Weinen, hör mal auf mit dem Trauern, das Leben geht weiter. Jetzt ist er doch schon ein halbes Jahr tot, jetzt ist sie doch schon 2 Jahre nicht mehr da, jetzt muss doch auch mal gut sein. Die Bibel gibt dem Trauern und den Tränen Raum und Würde. Der Apostel Paulus schreibt einmal, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Tränen haben ihren Raum. Und Tränen sind wichtig. In der Menninger Klinik in den USA wurden einmal Kinder behandelt mit einer auffälligen psychischen Eigenheit. Kleine Kinder, Babys, Kleinkinder, die nicht geweint haben. Weinen gehört zu Babys dazu. Weinen ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Zuwendung. Aber diese kleinen Kinder haben erlebt, dass ihre Eltern sie vernachlässigen, dass sie nicht reagiert haben, dass sie stundenlang geweint haben und keiner ist gekommen. Und irgendwann haben sie das Weinen aufgehört. Die Klinik hat ein Experiment gemacht. Sie hat Senioren aus den Altenheimen in der Umgebung eingeladen, ins Krankenhaus zu kommen. Und die Senioren haben stundenlang so ein Baby, so ein Kleinkind auf dem Arm getragen und geschaukelt. Und irgendwann haben die Kinder wieder angefangen zu weinen. Und für die Senioren war das eine ganz gute und schöne Erfahrung. Tränen sind etwas Wichtiges, brauchen ihren Raum und sie brauchen, so wie diese Babys, diese Kleinkinder, Zuwendung, Geborgenheit, dass Menschen da sind und das akzeptieren und das aufnehmen. Ich hoffe, dass wir das so erfahren, auch in Gemeinde, ein Ort, wo man auch weinen kann. Ich hoffe, dass wir Menschen sind wie diese Senioren, die andere vielleicht auch in den Arm nehmen und weinen lassen. Gott wird abwischen alle Tränen und deswegen hier und jetzt schon Tränen zulassen und wo wir es können, sie auch abwischen. Wenn Gott einmal alles Leid beendet wird, dann kann und soll ich heute schon ein ganz klein wenig Leid lindern. Vielleicht durch einen Besuch oder einen Anruf oder eine Karte. Vielleicht auch etwas von dem großen Leid in der Welt durch mein Geld, durch mein Teilen. Wenn kein Geschrei mehr sein wird, dann kann ich vielleicht dem Jammern eines anderen zumindest ab und an auch mein Ohr leihen. Wenn kein Tod mehr sein wird, dann kann ich vielleicht jetzt einen Menschen liebevoll und hoffnungsvoll auf seinem letzten Weg begleiten. Ich wünsche uns diese große Hoffnung, die der christliche Glaube in sich hat. Begründete Hoffnung, die uns zum Handeln motivieren will. Amen.